dass er Einzug halten kann.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Liebe Gemeinde, seid alle ganz herzlich gegrüßt heute zum ersten Advent, zu diesem Gottesdienst. Die Frage, wie geht es euch? Ich hoffe, gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass es euch genauso geht wie mir, dass ihr allabendlich an den Nachrichten sitzt und hört, wie denn die neuen Corona-Zahlen sind und was nun wieder auf uns zukommt. Und irgendwie ist es auch ja fast frustrierend, fast auch beängstigend. Vielleicht, wenn man hört, bis jetzt war es weit weg und vielleicht kommt bei dem einen oder anderen in der Verwandtschaft oder in der Bekanntschaft so ein Corona-Fall. Dann fängt man schon an, drüber nachzudenken. Unweit von meinem Arbeitsplatz befindet sich ein Radio. Dann dort über den ganzen Tag hört man ja die Nachrichten, aber auch der eine oder andere Moderator sagt dann, dort fällt das aus, der Weihnachtsmarkt in den Großstädten wird schon gestrichen und in den kleinen sowieso dann auch. Und beim Interview mit den Leuten kommt dann heraus, ja, es kommt gar keine richtige Stimmung auf, wenn die Weihnachtsmärkte alle schließen und nur noch begrenzt eingekauft werden kann und so viele Personen nur noch pro Quadratmeter in den Verkaufsraum dürfen. Liebgewonnenes und ganz einfach Gewohntes kommt auf einmal auf den Prüfstand und wir müssen ganz neu umdenken. Und wer hätte das gedacht, dass wir mal nicht mehr so selbstverständlich uns frei bewegen können? Ich habe bei dieser Sache, sind mir zwei Sachen eingefallen. Es gibt ein Lied, ein Kinderlied, das heißt, die Weihnachtsfreude pustet keiner aus. Und selbst wenn wir in unseren Versammlungen eingegrenzt werden oder vielleicht auch ganz drauf verzichten müssen für eine Zeit, irgendwann bleibt doch die Freude in unserem Herzen. Jesus Christus kam auf diese Welt. Und der zweite Gedanke, der mir eingefallen ist, was mögen wohl die Hirten auf dem Feld von Bethlehem gedacht haben? Damals war ja noch gar nicht Weihnachten, aber zu ihnen, sie waren die Ersten, kam diese Weihnachtsfreude. Und ich denke, diese Freude sollten wir uns behalten. In allem, was jetzt auch auf uns zukommt, dass wir uns von diesen ja, schrecklichen Zeiten ja nicht treiben lassen. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Du Herr unser Gott, der du uns zum Frieden führst, du kommst uns entgegen in Jesus, deinem Sohn, ohne Gewalt und doch stärker als alle Macht der Welt. Öffne, Herr, unsere Augen für seine Ankunft, damit wir sein Licht sehen, das unsere Nacht erhellt, und ihm folgen alle Tage in diesem Leben und in Ewigkeit. Amen.
Das Evangelium für diesen Gottesdienst steht bei Matthäus im 21. Kapitel. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus Römer 13. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst dann geboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Lasst uns in der Stille beten. Segne, Herr, alles Reden, alles Hören, alles Tun, auch alles Lassen. Segne dein Wort an uns, leite uns durch deinen Geist zu deiner Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, es ist Advent. Zeit der Erwartung, Zeit der Vorfreude, Fastenzeit. Ja, tatsächlich, die Adventszeit ist in unserem Kirchenjahr als Fastenzeit ausgewiesen. Die Farbe lila macht das im Advent immer deutlich. Wenn ich das sage, dann errege ich immer viel Erstaunen bei den Leuten, wenn sie hören, der Advent ist Fastenzeit. Ich erinnere mich noch an die Jahre meiner Kindheit, wo es im Advent jedes Wochenende herrlich nach Keksen roch bei uns im Hause. Und oft habe ich meiner Großmutter beim Backen zugeschaut, habe auch geholfen, also soweit ich das konnte. Nur essen durfte ich nichts von dieser Herrlichkeit. Die Plätzchen gab es aber eben immer erst am Heiligabend. Selbst der Adventskalender, dessen Türchen ich ja jeden Tag aufmachen durfte, selbst der enthielt keine Schokolade. Da waren kleine Bildchen drin. Von Engeln, Hirten, Trompeten oder so ähnlich. Heute ist das anders. Schokolade und Spekulatius, die gibt's ja schon lange vor dem Advent. Als Student habe ich mich gefreut, wenn ich schon im September Lebkuchen genießen konnte. Gab's schon. Aber ich will auch ehrlich sagen, wenn dann endlich Advent wurde, da war ich den Lebkuchen eigentlich schon wieder leid. Hat mir nicht mehr geschmeckt. Und zu Weihnachten war ich dann froh, wenn die Festtage schnell vorbeigingen. In Sosa freue ich mich, dass wir im Dorf zurückhaltender sind. Zurückhaltender mit dem Weihnachtsschmuck. Erst nach dem Ewigkeitssonntag werden die Straßen und die Fenster mit den Lichtern beleuchtet. Auch das war in meiner Jugend anders. Zur Anregung der Kauflaune brannten die bunten Lichter oft schon im Oktober. Wenn Weihnachten vor allem ein Fest ist, um den Jahresabschluss unserer Geschäftsbilanzen aufzupuschen, dann mag das wohl passen. Es mag passen, wenn wir so früh wie möglich den Weihnachtsmann durch die Straßen schicken. Wenn wir uns aber vorbereiten wollen auf Weihnachten, auf den Gesang der Engel, das Kind in der Krippe, den Besuch der Weisen, wenn wir uns vorbereiten wollen auf Gott mitten unter den Menschen, dann, so glaube ich, müssen wir vorsichtiger agieren. Und dieses Jahr sowieso. Die Abstandsregeln, die eingeschränkten Kontakte und manches mehr zwingt uns eben in diesem Jahr zu der Zurückhaltung, die wir in den vielen Jahren zuvor alleine jedenfalls nicht hinbekommen haben. Ich denke manchmal an das Glaubensbekenntnis von Bonhoeffer. Gott ist in der Lage, aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen zu lassen. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich habe so eine Ahnung. Im Alten Testament kommt Gott und dann wird die Katastrophe, das Unglück, oft als Strafe Gottes beschrieben und als Ruf Gottes: kehrt zurück, kommt zu mir, bekehrt euch zu eurem Gott. Das mit der Strafe habe ich nie so recht verstanden. Aber dass die Notzeit tatsächlich ein Ruf zu Gott ist, zur Rückkehr, zur Umkehr zu Gott, das habe ich verstanden und dieses Jahr wieder ganz besonders. Vielleicht sogar so, wie ich es noch nie verstanden habe. In diesen Tagen rufen die Menschen, die Christen, aber auch die anderen, nach Gottes Hilfe. Mehr als wir es in guten Zeiten tun. Da vergessen wir es auch ganz getrost mal. Aber in den schwierigen Zeiten rufen wir Gott um seine Hilfe an. Offensichtlich sind die Notzeiten, ich glaube nicht unbedingt Zeiten der Strafe Gottes, aber Zeiten, in denen wir jedenfalls mehr in der Lage sind als sonst, uns auf die Hilfe und Wegweisung Gottes einzulassen. Adventszeit ist Fastenzeit. Sie soll geprägt sein durch die Vorfreude auf das, was auf uns zukommt. Sie soll nicht geprägt sein durch das, was wir vorwegnehmen von der Weihnachtsfreude. Der Apostel Paulus lebt im Advent. Und von seinem Advent erzählt er der Gemeinde in Rom. Was der Apostel erwartet, ist nicht das Kind in der Krippe. Dieses heute so starke Bild war zu seiner Zeit vielleicht noch gar nicht so sehr ausgeprägt. Immerhin, die Geburtsgeschichte Jesu ist ja für zwei Evangelisten überhaupt nicht von Bedeutung gewesen. Markus und Johannes berichten von der Geburt Jesu gar nichts. War für sie nicht interessant oder sie haben davon nichts gewusst. Was Paulus erwartet, das ist der auferstandene Christus, der ihm vor Damaskus begegnet ist und von dem die Jünger erzählen, er habe ihnen bei seiner Himmelfahrt die Verheißung gegeben, er werde wiederkommen. Auf diesen wiederkommenden Christus wartet Paulus. Paulus hat für seinen Auftrag, den er von Christus vor Damaskus und in Damaskus bekommt, vieles auf sich nehmen müssen. Es scheint, dass seine Reisen, seine Predigten wenig von dem Glanz heutiger Veranstaltung, auch christlicher Veranstaltung haben, wenig von dem Glanz heutiger Evangelisten oder Fernsehprediger. Neben vielen Liebesdiensten, die er in den Gemeinden erfahren hat, hat er eben auch Anfeindung, Anklagen, Gefangenschaft, Gewalt erdulden müssen. Und er hat all dies tragen können, weil er vor Damaskus sein Adventslicht gesehen hat. Durch die Dunkelheit seiner Zeit strahlt schon das Licht der ersten Adventskerze. Wer schon einmal erlebt hat, wie viel Hoffnungskraft eine einzige Kerze in einem dunklen Raum entwickelt, der mag ahnen, welche Hoffnung den Apostel trotz Steinigung, trotz vieler Enttäuschungen, die er in den Kämpfen mit den verschiedenen Gruppierungen auch gerade in der Gemeinde erlebt hat und die ihn aufreifen, welche Hoffnung ihn trotzdem antreibt. Paulus hört nicht auf zu erzählen von dem Jesus, den er erlebt hat und auf den er nun wartet. ...1938... schreibt Jochen Klepper sein Adventslied. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Er übersetzt die Verse des Paulus aus dem Römerbrief in seine Zeit und erzählt vom Kommen Gottes. Jochen Klepper erfährt in den Jahren des Nationalsozialismus, wie die Dunkelheit nach seinem Leben greift. Seine Frau ist Christin. Vor dem Gesetz der Nazis aber gilt sie wegen ihrer Abstammung als Jüdin. Für die Familie wird das Leben immer schwieriger. Sie erleben, wie jüdische Menschen misshandelt, deportiert und ermordet werden. Die Angst wächst. Jochen Klepper soll sich scheiden lassen, um sich zu retten. Aber damit wäre der Weg für seine Frau vorgezeichnet. Deportation, vermutlich ein Konzentrationslager und am Ende der Tod. Die Nacht dringt immer weiter in das Leben der Familie vor. Aber Jochen Klepper dreht das Bild um. Wenn die Nacht vordringt, so glaubt er, dann ist der Tag nicht mehr fern. Es ist noch nicht hell, aber es ist auch nicht mehr ganz dunkle Nacht. Es bewegt sich etwas. Gott kommt auf uns zu. Im Morgengrauen ist Gottes Gegenwart möglicherweise noch schwer auszumachen, aber sie kommt. So wie der Morgenstern immer heller wird und am Ende alle anderen Sterne überstrahlt. Was Paulus und was Jochen Klepper und viele andere mit ihnen antreibt, das ist die Liebe. Die Liebe, die Gott ihnen ins Herz gibt. Die Liebe, so sagt es Paulus, ist das Einzige, womit wir nicht sparen müssen, denn von der Liebe haben wir niemals zu viel. 2 Rabbiner, so erzählt eine jüdische Geschichte, unterhalten sich darüber, wann ein Tag eigentlich anfängt. Und der eine sagt, wenn du einen weißen Faden von einem schwarzen unterscheiden kannst, dann ist der Tag da. Und der andere sagt, nein, mein Bruder, der Tag beginnt dann, wenn du im anderen deinen Nächsten erkennen kannst. Wie viel Licht ist nötig, um im anderen meinen Nächsten zu erkennen? Wie viele Kerzen müssen dafür brennen? Der erste Advent sagt, eine Kerze reicht. Eine Kerze ist genug. In ihrem Schein erkenne ich meinen Nächsten. Gott lädt dich ein und mich auch. Er lädt uns heute ein, ein Licht zu sein, angezündet durch die Liebe Jesu. Wir sind keine Kronleuchter. Also ich jedenfalls nicht. Wir sind auch keine Flutlichtanlage. Ein Licht aber darfst du sein mitten im Advent, in dieser Welt, in diesem Jahr, in diesem Advent. Ein Licht, das den Weg weist auf den, der auf uns zukommt und der alle notvolle Dunkelheit vertreibt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Wir wollen jetzt gemeinsam vom Lied Nummer 16 die erste und vierte Strophe singen, anstelle von der 13. Erste und vierte Strophe von der 16.
Mal gucken, wie ich mich wieder drehen kann. Das ist gar nicht so einfach. Liebe Kirchvorsteher, und jetzt rede ich erst einmal zu denen, die bisher die letzten 6 Jahre im Kirchenvorstand ihren Dienst getan haben. 6 Jahre ist das schon wieder her. Ich glaube, ihr habt alle nicht gewusst, auf was ihr euch da einlasst. Das ist, glaube ich, so. Ne? Ich bin froh, dass wir das alles überstanden haben. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit, weil ich glaube, dass wir gut miteinander haben harmonieren können und dass wir im Segen Gottes viele gute Entscheidungen haben treffen dürfen. Und dazu auch in der Lage waren. Ich weiß, dass manche Entscheidungen nicht so ganz leicht waren. Insgesamt nicht, aber auch manchmal für den Einzelnen nicht. Dass es schwierig ist, wenn man
eine andere Meinung hat als die Mehrheit im Kirchenvorstand und sie dann trotzdem mittragen muss. Die Situation haben wir manchmal gehabt. Ich bin sehr froh, dass wir unsere Kirchenvorstandssitzung relativ zeitlich haben begrenzen können, dass wir nicht, wie ich das in anderen Gemeinden erlebt habe, uns regelmäßig nach Mitternacht noch in die Augen gucken mussten. Das ist uns nie passiert. Da bin ich ganz froh drum. Aber wir haben um manche Fragen sehr gerungen. Wir haben auch manche Fragen, die wir hatten, ich weiß gar nicht, 5-mal oder 10-mal auf den Tisch genommen. Und waren im Grunde am Ende alle leid, dieselben Fragen immer und immer und immer wieder besprechen zu müssen. Ein Beispiel nur. Wir haben uns lange Gedanken gemacht. Also natürlich hat die Sanierung diesen Kirchenvorstand sehr geprägt. Wir haben uns lange, lange Gedanken gemacht, wie wird das mit dem Licht? Wir haben viele Varianten besprochen, geprüft, wie wir vorne im Chorraum Licht in diese Kirche bringen. Wir haben viele Entscheidungen getroffen und hinterher gemerkt, wir müssen andere Entscheidungen treffen. Als ich diese Woche in die Kirche kam, am Donnerstag, Freitag, da ging es mir so ein bisschen runter, weil jetzt tatsächlich das, was wir am Ende entschieden haben, an der Decke hängt. Und ich weiß, jetzt müssen wir darüber nicht mehr reden. Das finde ich ist eine ganz große Entlastung. Der Lampen hängen noch nicht dran, aber die Konstruktion, die hängt schon. Und die Lampen sind auch schon da und werden dann in der kommenden Woche hängen. Und dann werden wir mal gucken, wie viel Licht wir dort mit hineinkriegen. Also das ist nur eine Geschichte gewesen. Ganz viele Dinge haben wir 3-mal und 5-mal entschieden. Aber es ist dann gut, wenn es dann auch durch ist. Ich möchte euch heute besonders danken. Danken dafür, dass ihr Verantwortung übernommen habt und dass ihr dennoch, an manchen Stellen auch dennoch Verantwortung übernommen habt. Dass wir gemeinsam fähig und bereit waren, Entscheidungen zu treffen und am Ende für diese Entscheidung auch einzustehen. Und ich möchte euch danken dafür, dass ihr geblieben seid. Auch da, wo der Dienst vielleicht manchmal eure Kräfte, unsere Kräfte, manchmal vielleicht auch unseren Glauben überstiegen hat. Ich will euch danken, dass ihr Verantwortung gewagt habt. Auch immer mit dem Wissen, jede Entscheidung und jede Verantwortung, die wir übernehmen, heißt, dass es Menschen geben wird, die kommen und sagen, das habt ihr aber falsch gemacht. Ihr habt die Last erlebt. Ihr habt auch den Segen erlebt. Ihr habt unsere Gemeinde gestaltet. Habt unsere Gemeinde auf dem guten Weg Gottes ein ganzes Stück weitergeführt. Dafür möchte ich Gott danken. Lasst uns miteinander beten. Herr unser Gott, du segnest uns. Du segnest uns im Auf und im Ab der Zeit. Du lässt Gutes wachsen in unserer Mitte. Du achtest auf das, was im Verborgenen geschieht. Du öffnest unsere Augen für die Weite des Himmels. Du belebst unsere Hoffnung, wenn wir Ausschau halten nach deinem Ziel. Das haben wir erlebt. Und das erbitten und erwarten wir auch für die nächsten Jahre. Bleibe bei uns alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Jetzt gibt es drei Leute, die tatsächlich ganz und gar aus dem Dienst in unserer Kirchgemeinde ausscheiden. Der Jürgen ist noch da, du darfst nach vorne kommen und die Rosalinde bitte auch, ich habe sie gesehen, irgendwo da. Entschuldigung. Kommt ihr mit nach vorne bitte? Und der André auch. Du darfst mit aufstehen, genau. Ihr, ne, kommt mal ein bisschen rum. Ja. Das finde ich das Schöne an Ämtern. Ich erzähle das immer bei Patengesprächen, gilt für den Kirchenvorstand auch. Ämter haben ihren Anfang, da werdet ihr verpflichtet. Die haben auch ihr Ende, da werdet ihr entpflichtet. Heute endet für euch drei der Dienst im Kirchenvorstand unserer Gemeinde. Die Gemeinde entbindet euch nun vom Auftrag des Kirchvorstehers mit allen damit verbundenen Aufgaben und Pflichten. Wir danken euch für eure Kraft, für eure Arbeit, für eure Gebete in den vergangenen Jahren. Wir danken euch, dass ihr bereitwillig euch habt von Gott rufen lassen, Segensträger hier in Susa zu sein und in manchen Diensten auch über Susa hinaus. Gott segne, was ihr in seinem Namen getan habt. Er wende zum Guten, was nicht gelungen ist. Und er vollende, was ihr begonnen habt. Sein Friede sei mit euch. Ich glaube, es ist gut, wenn man am Ende solch eines Dienstes auch noch was in die Hand kriegt. Ich hab ein bisschen überlegt. Das ist dabei rausgekommen. Ihr müsst damit leben. Also es ist ja immer so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir sind ja nur alle zu Weihnachten wieder in der Verlegenheit, dass wir Geschenke bringen sollen. Was verschenke ich? Was verschenke ich denn eigentlich? Wenn ich nicht so genau weiß, was der andere braucht. Dann verschenke ich in der Regel, was ich selber mag. Ich lese gerne. Deswegen müsst ihr damit leben, dass ihr Bücher kriegt. Also jeder eins. Na? Arno Backhaus. Ich hab übrigens, das will ich nochmal sagen, ich hab schon überlegt, was schenkt man denn einem Menschen, der... Also bei uns heißt das ja Kirchenvorstand, ne? Das ist ein Kirchenvorstehend im Kirchenvorstand. Dafür gibt es Gemeinde... In anderen Gemeinden heißt es Gemeindekirchenrat. In manchen heißt es auch Ältestenkreis. Und ich habe mich gefragt, was schenkt man einem Menschen, der für den Ältestenkreis zu alt geworden ist? Schwierig. Also Arno Backhaus, keine Panik, ehrliche Spiegel altern immer mit. Also es geht vielleicht ein bisschen ums Alter, es geht um Lebenseinsichten. Arno Backhaus beschreibt viele Geschichten seines Lebens, im Grunde sowas wie eine Biografie. Und der Untertitel, den gibt es dann auch noch, Meine Rücksicht auf Lust und Frust. Das ist beides, glaube ich, im Kirchenvorstand in ausreichendem Maße da gewesen. Und ich hoffe, zumindest was die Lust betrifft, der Frust wird auch kommen, aber was die Lust betrifft, dass sie auch jetzt noch nicht aufhört. Ich habe übrigens gelesen, woraus ihr überall entlassen werdet, ne? Aber ich hoffe ja so im Stillen, dass ihr zu manchen Dingen, dass ihr euch nicht aus der Gemeinde zurückzieht, das wäre das Schlimmste. Und wenn er schon hier bleibt, wer hier ist, der muss immer damit leben, dass er, auch wenn er aus dem Kirchenvorstandsdienst entlassen wird, dass er dann doch immer noch mal angefragt wird, kannst du nicht. Und dann hoffe ich, dass ihr eine gewisse Bereitschaft habt. Also, drei Bücher. Bei ich so gerne lese. Das habt ihr nur davon.
Und wenn ich lese, dann trinke ich gerne einen Wein dazu.
Ja. Und ich habe geguckt und habe gedacht, also den hier habe ich tatsächlich noch nicht getrunken, aber es würde mich interessieren, wie er schmeckt.
Nein, so war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint, also wirklich. Nein.
Also es gibt wunderbaren Wein aus Deutschland, badischen Wein, französischen, spanischen, inzwischen aus Südafrika und aus Kalifornien. Der hier kommt aus Israel. Eres Israel. Die Dame im Laden hat gesagt, der schmeckt. Und wenn ihr also das Buch lest und euch Zeit und Muße nehmt, was ihr ja jetzt mehr habt als sonst, dann könnt ihr auch ein gutes Glas machen. Ich danke euch sehr. Ich wünsche euch alles Gute. Gott befohlen. Reihe haben wir entlassen, aber wir haben neue Kirchvorsteher. Also neue und alte neue. Zu Kirchvorstehern unserer Gemeinde sind gewählt und berufen worden, und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, Steffen Baumann, Thomas Fischer, Thorsten Georgi, Jürgen Lütsch, Ina Müller, Marco Münch, Christoph Teubner, Mona Weigel. Habe ich jemand vergessen? Alles gut? War schon gut. Wir wollen euch nun als Kirchvorsteher in dieses Amt einführen, indem wir Gottes Wort hören, indem wir vor euch beten. Und zuerst wollen wir den Beistand des Heiligen Geistes erbitten. Und dazu Lied Nummer 130, die erste Strophe. So schreibt der Apostel Paulus an die Römer: Wir, wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselben Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Im Brief des Epheser an die Epheser heißt es: Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe, wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Jetzt bitte ich euch aufzustehen. Jetzt kommt das Gelöbnis.
vor Gottes Angesicht und vor dieser Gemeinde gelobe ich, ich will das mir übertragene Amt als einen Auftrag der Kirche annehmen, die niemandem dienstbar sein darf als allein ihrem Herrn Jesus Christus. Ich will mein Amt in der Verantwortung vor Gott führen, gehorsam dem Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift enthalten und in den Bekenntnissen unserer Kirche bezeugt ist. Ich weiß, dass ich damit einer Dienstgemeinschaft angehöre und dass zu diesem Dienst vor allem meine persönliche Teilnahme am kirchlichen Leben meiner Gemeinde und ein rechter christlicher Lebenswandel nötig sind. Und ich werde nach bestem Wissen und Gewissen alles tun, um beim inneren und äußeren Aufbau meiner Kirchgemeinde und damit der Landeskirche zu helfen. Seid ihr dazu bereit? So bitte ich euch, gemeinsam darauf zu antworten, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Lasst uns miteinander beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, wir danken dir, dass du Menschen bereit machst zum Dienst in deiner Kirche. Hilf unseren Kirchvorstehern mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Gib ihnen Freude in ihrem Amt. Bewahre sie vor Entmutigung. Segne sie in ihrer Arbeit und halte sie untereinander und mit uns allen verbunden im Dienst der Liebe und im Lob deines Namens. Das bitten wir durch Jesus, unseren Herrn. Amen. Nachdem wir das Wort Gottes gehört und im Vertrauen auf seine Verheißung ihn im Gebet angerufen haben, führe ich euch nun ein als Kirchvorsteher dieser Gemeinde. Der Herr segne euch. Er segne euren Dienst in dieser Gemeinde. Amen. Jetzt dürft ihr euch wieder setzen. Und euch, liebe Gemeinde, bitte ich, achtet den Dienst unserer Kirchvorsteher. Helft, dass sie ihr Amt mit Freude führen und dass sie nicht müde werden. Ihr bekommt tatsächlich auch ein Geschenk, aber noch keine Flasche Wein. Die gibt es dann vielleicht, wenn ihr ausscheidet, aber jetzt gibt es einen Adventskalender. Also kein Jahreskalender, tatsächlich ein Adventskalender, der andere Advent. Dankeschön. Das ist der erste Teil des Geschenkes. Gibt noch ein zweites. Das sind die Einladungen für die nächste Kirchvorstandssitzung. Die gibt es gleich mit dazu. Ich glaube, ein Teil ist schon raus, aber die, die ich hier habe, die ich gerne auch verteile. Kern ist dort. Ich danke euch, freue mich auf gute 6 weitere Jahre. Gott sei Dank. Peggy, willst du erst? Dann.
Ich möchte gerne ein paar Hinweise weitergeben. Wir haben ja dieses Jahr ein besonderes Jahr und das wird auch eine besondere Adventszeit werden. Aber lasst uns nicht erschrecken, sondern einfach gucken, wo gibt es denn Möglichkeiten, die eben anders sind, aber vielleicht doch auch ganz schön. Und das ist dieses Jahr so, dass wir mit den Kindern nicht zu den Alten gehen können, die zu Hause sind und nicht mehr raus können. das geht einfach nicht. Und ich hatte das schon im Kirchbote angekündigt und möchte es gerne noch einmal sagen. Wir haben was aufgenommen für die Alten, eine kleine, ja, 10 Minuten Singen von den Kindern. Und wer das gerne möchte, dass wir zu euren Angehörigen mal das hinbringen, der soll das bitte im Pfarramt sagen. Und dann würde ich eine Liste machen und dann würden wir das sozusagen als CD oder vielleicht mit einem Gerät oder was, was man einfach nur abspielen braucht, mal hinbringen. Aber ich möchte also ungern jemanden vergessen, wo ich aber selber vielleicht denjenigen gar nicht kenne oder so. Und deshalb bitte ich euch, sagt das weiter, wo ihr auch selber wisst, ach, mein Nachbar oder der und der. Und einfach mal eine kurze Meldung im Pfarramt bitte. Das wäre das eine. Das zweite ist, wir haben eine neue Corona-Schutzverordnung und die betrifft uns im Grunde auch. Ihr wisst, die Zahlen sind weiterhin sehr hoch, in unserem Landkreis vor allem auch. Und wir sind sozusagen angehalten, Dinge zu verändern. Das wollen wir aber im Guten tun und im Guten schaffen. Und das kann sein, wir kriegen die Verordnung morgen sozusagen schriftlich. Es kann sein, dass wir Dinge, die wir jetzt im Kirchbote angekündigt haben, nicht umsetzen dürfen. Das betrifft vielleicht die Kinder mit dem Adventssingen. Es betrifft vielleicht noch andere Sachen. Wir werden das so schnell wie möglich als Aushänge auch bekannt machen. Bitte schaut diese Woche mal entweder Internetseite oder auf den Aushängen, ob denn das stattfindet. Was ich jetzt schon weiß ist, am nächsten Sonntag, dem zweiten Advent, wollte ich gerne eine Adventsmusik euch anbieten. Die muss leider ausfallen. Bitte sagt es weiter. Das nächste ist, da wir also so hohe Zahlen immer noch haben, müssen wir auch in den Gottesdiensten handeln. Wir sind also dazu aufgefordert, die Teilnehmerzahl zu halbieren. Damit ihr aber jetzt nicht Angst bekommt und denkt, da kann ich überhaupt nicht mehr gehen oder was wird die werden? Wir möchten gerne jede Woche oder zumindest erstmal nächste Woche 2 Gottesdienste anbieten, einen um 9 und einen um 10 und euch ganz herzlich einladen. Es ist so wichtig, dass wir uns hier treffen können. Es ist wichtig, dass wir die Gemeinschaft haben, aber auch, dass wir gemeinsam beten und dass wir auch gemeinsam ein gutes Wort hören. Bitte versucht euch einfach so ein bisschen aus dem Bauch heraus zu verteilen, dass wir das Gefühl haben, ja, ach, ich gehe lieber früh, in der nächste kommt lieber um 10, ist kein Problem. Ich denke, wir können das schaffen, dass wir uns gut verteilen, ohne dann uns anmelden zu müssen oder sowas. Bitte seid einfach so offen und probiert es aus, ladet ein, sagt es anderen weiter, wir machen auch Aushänge entsprechend. Also nächste Woche 2 Gottesdienste, einer um 9 und einer um 10. Vielen Dank.
Beten können wir hier, beten sollen und dürfen wir und müssen wir auch zu Hause. Am Dienstag zum Beispiel dürfen Sie beten. Da ist um 19 Uhr die erste Kirchenvorstandssitzung. Einladungen sind raus. Und alle anderen Veranstaltungen tatsächlich werden wir uns angucken müssen morgen, wenn wir dann die Verfügung haben. Alle anderen Veranstaltungen im Augenblick jedenfalls auf Abruf. Gottesdienste, wie gesagt, nächsten Sonntag 2. 9 Uhr und 10 Uhr heißt, dass der Gottesdienst insgesamt nochmal deutlich reduziert wird. Es werden noch kürzere Gottesdienste. Wir strengen uns auch jetzt schon an, aber das klappt ja auch nicht immer. Aber ab nächste Woche müssen es kürzere Gottesdienste werden. Und wie gesagt, dann dürfen wir einfach nur noch die Hälfte der Menschen, die wir jetzt hier haben, dann zu einem Gottesdienst zulassen. Diese Einschränkung hängt daran, dass wir mehr als 200 Infizierte pro 100.000 in den letzten 7 Tagen hatten. Wenn wir unter 200 rutschen, also wir sind im Augenblick, glaube ich, bei, wenn ich das richtig gesehen habe, so 320, 350, irgend sowas in der Höhe. Also wir sind noch weit weg von den 200. Aber wenn es uns gelingen würde, im Landkreis unter 200 zu rutschen, dann hätten wir auch für die Gottesdienste wieder etwas mehr Freiheit. Ich will sagen, Advent ist ja nicht nur Einschränkung. Mir ist gestern Abend ein bisschen das Herz aufgegangen, als ich die Peggy gehört habe. Also, mir hat das gut getan.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, warum hast du das nicht all die Jahre schon gemacht? Also da ist mir wirklich das Herz aufgegangen und da danke ich dir auch ganz persönlich für. Also von daher spare ich mir mal alle sonstigen Einladungen, wie gesagt, alles auf Abruf und wir werden uns das morgen anschauen. Der Wochenspruch heißt, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ich lade ein, dass wir aufstehen und miteinander Fürbitte halten. Jesus, du unser Herr, du bist der Friedenskönig, den uns Jesaja ankündigt. Die ganze Welt wartet auf dich. Sie wartet auf das Ende der Pandemie, auf das Schweigen der Waffen, auf die Versöhnung der Verfeindeten. Sie wartet auf die Gerechtigkeit für die Verachteten. Sie wartet auf die Großzügigkeit der Glücklichen, auf die Heilung der Wunden, auf das Versiegen der Tränen. Sie wartet auf das Ende des Sterbens. Wir alle warten auf Trost, auf Liebe, auf Frieden. Die ganze Welt wartet auf dich. Komm, Jesus, Herr und Friedenskönig. Komm, damit die Kranken aufatmen. Komm, damit die Mächtigen weise werden. Komm, damit die Brückenbauer Erfolg haben. Komm, damit die Obdachlosen Schutz finden, die Armen satt werden. Komm, damit die tödliche Gewalt aufhört. Komm, damit unsere Kinder wieder dem Leben trauen. Komm, damit wir wieder singen können. Du wirst unsere Tränen verwandeln. Du sprichst, Friede sei mit euch. Du bringst Heil und Segen. Friedenskönig Jesus, die ganze Welt wartet auf dich. Komm. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Geht hin im Frieden des Herrn.
Gott sei Lob.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen.